Radar und Echolot. Drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix. Mono. Setzen Sie sich bitte. Alles in Ordnung soweit? Gut, dann erzählen Sie einfach, wie es gekommen ist. Wie es gekommen ist. Einfach. Der Kommissar wird auch wissen, dass die öffentliche Version der eigenen Geschichte eine Geschichte ist, die man gegenüber der Welt durchhalten möchte. Ob das auch im Spiegel vor sich selbst gelingt, ist eine ganz andere Frage. Also, was soll ich sagen zum Stand der Dinge im Lauf der Zeit? Nichts Neues unter der Sonne. Ich bin ein Mann, der von seinem Blick gelenkt wird. Und der zieht mich zu den Frauen. Ja, doch, schon immer. Nicht zu jeder, natürlich nicht. Da gibt es Prägung. Weiß der Teufel, warum man auf einen bestimmten Typ steht und auf dieses oder jenes Accessoire. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Nur, dass es so ist, ja, zumindest so war. Meine Blickbegierde. Ein schönes Begriffspaar, fand ich, und untrennbar. Was mich wirklich erreicht, innerlich meine ich, also wo es einen Resonanzraum gibt, in dem es dann nur so Bang macht, das sind Frauen und Kunst. Mit Körperausdruckskunst begnadete Frauen, nicht von diesem Stern und doch so sehr irdisch. Schön ist Mutter Natur deiner Erfindung Pracht, ein einziges Versprechen, Verführung in jeder Geste, Verlangen in einem anrührend und augenreibendes Staunen. Sofort verliebt man, so funktioniert das bei mir. War es schon immer so. Als wir noch, ja, so etwa 2 Jahre vorm Abitur auf unseren Vorstadtparkbänken zusammenhockten und unser Billigbier tranken, fuhren die Mädels aus unserer Klasse gestylt und gefühlte 6 Jahre älter mit den Ende 20-jährigen Typen in deren teuren Autos an uns vorbei. Ohne uns Bubis eines Blickes zu würdigen, was sie auch sonst nicht taten, es sei denn, man war so gut in einem Fach, dass sie in ihren kühlen Kalkulationen sich zu gefällig herablassenden Gunstbeweisen genötigt sahen. Aber das betraf nur Olaf und der lebte schon damals in integrierten Schaltkreisen und schien sich darüber hinaus für nichts zu interessieren. Wir hätten uns auch woanders treffen können, aber ein paar Monate zog es uns zu genau der Parkbank, an der man vorbei musste, wenn man aus der Siedlung in Richtung Stadt fahren wollte, und rechtzeitig waren wir auch immer gewesen, ohne uns im eigentlichen Sinn zu verabreden oder uns einzugestehen, warum wir auf diese Bank setzten. Und jedes Mal, wenn wir dann unsere Blicke wieder bei uns hatten, wenn sie vorüber waren, von links nach rechts, wie die sprichwörtlichen, Unglück verheißenden, die Straße querenden Katzen, schmeckte das Blechbosenbier noch wärmer und schaler, als es ohnehin schon war, und die Rituale der Selbstbehauptung waren irgendwie weniger spielerisch, zumindest für eine kleine Weile. Nun, da fuhren nicht alle Mädels aus unserer Klasse an uns vorüber, aber die, an die wir unsere Träume anknüpften. Die Frage, wer mehr Spaß gehabt hat, wir oder die Mädels in den teuren Restaurants und zwischen den seidenen Laken, wie wir es uns ausmalten, auch wenn wir erst 20 Jahre später darüber gesprochen haben, nicht zu verifizieren. Aber zumindest ich wollte genau dahin. Ja, im direkten und im übertragenen Sinn. Insofern vielleicht wirklich Mono, denn so haben sie mich genannt. Keine Ahnung, wer das aufgebracht hat. Sollte wohl witzig sein. Mono. Wohl so in abwertender Abgrenzung zu Stereo gedacht. Keine Ahnung. Ein Spitzname eben. Sie fanden ihn passend. Nicht eigentlich sympathisch. Blieb kleben. Seit damals. Vielleicht sollte es auch einseitig oder immer in eine Richtung ausdrücken. Was wussten sie schon? Was wusste ich? Sicher, es waren nicht die Inhalte, die mich gerade noch rechtzeitig gegen Ende der Schulzeit Gas geben ließen, was auch nicht ganz stimmt, eben nur so wie das meiste, aber immerhin, wie auch die Metapher Gas geben schon schräg ist in diesem Land, oder? Aber es hat gereicht, die Nuance Clausus zu knacken, mit dem sie einen weismachen wollen, nur die Besten kämen in Frage und viele seien eben einfach nicht gut genug. Von wegen, dabei ist das nichts anderes als eine gewollte Verknappung von Zugängen. Aber wie gesagt, ich wollte dahin und da war das Studium schon eine elende Durststrecke, wenn auch nur für einen wie mich, der nicht gleich an den Fleischtöpfen groß wird. Aber kann sich seine Freunde hier aussuchen. Jura und Betriebswirtschaft studiert auch das alte Geld. Und warum irgendwelchen Sportarten nachgehen, wenn die, bei denen man die richtigen Leute trifft, auch Spaß machen? Naja, Beziehung ist eben alles. Auch wenn es um echte Beziehung natürlich nicht geht und der Begriff Netzwerke wirklich viel treffender ist. Arbeit ist das. Man muss nur die eigene Fallhöhe im Blick behalten und die Maschen sollten schon genau an der möglichen Fallstelle eng genug geknüpft sein, dachte ich damals. Irgendwann hatte ich dann alles. Einen gut dotierten Job, den dazugehörigen Status, das teure Auto und meine geil große Bude. Die 5 Zimmer für mich allein, Designermöbel, reichlich Kunst. Und es funktionierte. Nicht mit den Schülerinnen, ich stehe nicht auf kleine Mädchen, aber die schönen Gestalten zieht es zum Geld, zum Status, zur scheinbar sicheren Seite. Wir leben halt in einer wahren Welt, machen wir uns nichts vor. Romantik ist ein schlechter Tauschwert. Candlelight ist eine Dreingabe. Da wird knallhart kalkuliert. Kerzen brennen einfach zu schnell ab. Aber war es gut? Ja, das war die Frage und die Antwort lag schon im Gefühl des Zweifels. Nein, es war kein Überdruss, die Mädels waren einfach zu hübsch, jede für sich und ich immer wieder verliebt in ihre Schönheit, aber das ewig gleiche Muster klappert durch, man weiß schon, was als nächstes kommt. Es ist wie ein leer gelaufenes Ritual. Eine richtige Beziehung war es eben nicht, gegenseitig nicht. Bei meinen Büchern fanden sie ihre Bestseller nicht. Meine Kunstsammlung wurde als hübsch tituliert. Trefflicher kann man sich nicht ins Abseits stellen. Sie sahen einfach nichts außer der Oberfläche. Nicht einmal ein, was will der Künstler uns damit sagen oder was ist die Botschaft kam. Wären als Fragen ja schon fürchterlich genug, als vertone da jemand Nachrichten. Wenn ein Künstler eine Idee hat, ein Problem vielleicht, das er durchspielen möchte, eine Gegebenheit, einen Assoziationskern oder was auch immer der ihn berührende Ausgangspunkt ist, wird er mit den Mitteln seiner Kunst hierfür einen Ausdruck suchen und sein gefundenes Produkt wird nie das reine Abbild des Ausgangspunktes sein, sondern immer eine Transformation. Ein Produkt muss nicht einmal zwingend etwas von seinem Ausgangspunkt, von seinen Absichten erkennbar sein, von den meandernden Perspektiven der Auseinandersetzung. Nur der gefundene Ausdruck steht da. Das teilt sich über das reine Anschauen nicht mit. Habe ich versucht darzulegen, versucht an Beispielen auszudeuten. Aber natürlich ist auch hübsch eine Antwort des eigenen Sensoriums und sie hatten recht, wenn sie nichts damit anfangen konnten. Tja, irgendwie war Krise jedenfalls. Mag sein auch das Alter. 39 jetzt, der 40. steht an, 40. Ich dachte jedenfalls, das also ist dein Lebensentwurf. Nicht besonders weit geworfen, Mono. Sozusagen ein paar Mal aufgeditscht wie ein springender Stein auf der spiegelglatten Oberfläche der Banalität und dann einfach versunken, klucks und weg. Who cares? Niemand. Aber da kam Sinica. Eigentlich war sie schon da, wenn man genau sein will, schon vor Ort. Ich traf sie auf der Vernissage eines befreundeten Künstlers. abstrakte Malerei, wild expressive Farbigkeit, das Ganze konzeptionell aufgeblasen und im Bild selten geglückt. Aber ein Freund, also ging ich hin. Auf solchen Veranstaltungen trifft man Menschen, die in regulären Ausstellungen nie auftauchen würden, weil ihr Interesse nicht auf die Kunst gerichtet ist, und das kann die Sache wieder interessant machen. Ich kam etwas später, ich weiß nicht mehr warum, vielleicht wegen eines Termins, ja, möglich. Jedenfalls kam ich gerade die Treppe rauf, sein Atelier liegt in einem Hinterhof, ein altes Teppichlager, da kam sie mir entgegen, und schon in dem Moment dieser ersten Begegnung habe ich mich in sie verliebt. Hals über Kopf, wie man so sagt. Klingt verschissen pathetisch, weiß ich. Ich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick und schon gar nicht, dass beide Seiten gleichzeitig in Flammen stehen. Aber wie soll ich es erklären, dass ich bei dieser Sekunde wusste, dass sie mehr war als nur eine weitere Schöne? Da war irgendetwas nicht Greifbares, etwas, das alles überstrahlt und vor dem man rätselnd steht und nicht genug bekommen kann. Wohin gehst du? Waren meine ersten Worte, etwas gestammelt, die Frage in ihrem intimen Gestus völlig unangemessen und wie sie mir später verriet, mit einem erschrockenen Beiklang, der sie amüsiert habe. Auf die Toilette, war ihre mich belächelnde Antwort, und sie, ohne zu stocken, an mir vorbei, die halbe Treppe hinunter, verschwand sie, als tauche sie unter, verstuckt vom ausgehenden Minutenlicht, und als ich den Schalter wieder gedrückt hatte, war sie weg. Ich stand natürlich immer noch da, in diesem fensterlosen Flurstück, als sie wieder zurückkam, stand wie angewurzelt, hatte mir nicht einmal einen Satz zurechtgelegt. Nur den Lichtschalter hatte ich im Griff. »Und nun?« fragte sie. Sie war die halbe Treppe wieder emporgestiegen, ganz offensichtlich nicht überrascht, mich dort anzutreffen, war vor mir stehen geblieben, auf Distanz zwar, aber doch füreinander unbekannt sein, zu dicht, in lockerer, entspannter Haltung, hatte sie da vor mir gestanden, ihre Tasche am herabhängenden Arm, hatte sie diese beiden Worte gesagt, im Tonfall weder amüsiert noch unterschwellig aggressiv, nein, eine ganz einfache Frage war es gewesen, und sie, so schien es, auf eine Antwort aus, interessiert an einem Angebot, das ich ihr machen durfte und über das sie gewillt war, zu entscheiden. Jetzt hauen wir hier ab, hatte ich gesagt, und sie, ohne zu zögern, gut, ich hole meinen Mantel. Von meinem Wagen war sie eindeutig nicht beeindruckt gewesen, und das hatte mich augenblicklich gefreut. Ich bin mir sicher, sie ist es gewesen, die vorschlug, die zufällig an diesem Tag veranstaltete Museumsnacht zu nutzen und in die Kunsthalle zu fahren. Und ich weiß, dass wir geschwiegen haben, auch in der Tiefgarage, unter dem Museum, und das, als wir zum Lift gingen, unsere Absätze im Gleichklang den Boden traten, dass wir schwiegen, als gäbe es nichts zu sagen oder es wäre nicht nötig. Ich bin eigentlich sehr gut darin, Konversation zu machen, leichthin zu plaudern, amüsant zu sein, kalkulierte Komplimente und Karlauer zu setzen, Frauen zum Lachen zu bringen. Hier schwieg ich, als würde meine übliche Strategie, meine gefühlte Ernsthaftigkeit desavouieren. War es so? Eins meiner Lieblingsbilder ist Anselm Kiefers Hero und Leander. Bildende Kunst taugt nach meiner Erfahrung zur Verführung von Frauen in der Regel nicht, es sei denn, man ist der Künstler. Zu kopflastig, zu schwierig, das gemeinsame Erleben zu gestalten, zu abstrakt, der Austausch zu wenig sinnlich, was nicht heißen soll, Kunst sei nicht sinnlich, im Gegenteil, aber das spielt sich zwischen dir und einem Werk ab und nicht zwischen dir und der von dir begehrten Frau. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so hatte ich das Bild schon zweimal missbraucht, wie es mir im Nachhinein schien, schon mit zwei Frauen davor gestanden, hatte blumige Worte gestreut, über die sie bereitwillig geschritten waren, hatte die Liebe gefeiert, die den Umständen trotzt und sie sich vereint und Schiller zitiert. Dort, auf Sestos Felsenturme, den mit ew'gem Wogensturme schäumen, schlägt der Hellespont, saß die Jungfrau, einsam, grauend, nach Abydos Küste schauend, wo der Heißgeliebte wohnt. Ach, zu dem entfernten Strande baut sich keiner Brücke Steg und kein Fahrzeug stößt vom Ufer, doch die Liebe fand den Weg. Und selbst dramatisiert, wie sie da sitzt, die Schöne und ihres Geliebten hart, getrennt durch das Meer und seine Eltern, die gegen eine Verbindung der beiden sind, hatte die heranbrechende Dämmerung ausgemalt und sie die Fackel der Liebe entzünden lassen, damit er zu ihr findet und weiter zitiert. Auch durch des Gewässers Fluten mit der Sehnsucht feurigen Gluten stachelt sie Leanders Mut. Wenn des Tages heller Schimmer bleichet, stürzt der kühne Schwimmer in des Pontos finstre Flut, hält mit starkem Arm die Woge, strebend nach dem teuren Strand, wo auf höhem Soller leuchtend winkt der Fackel heller Brand. Und in weichen Liebesarmen darf der Glückliche erwarmen, von der schwer bestandenen Fahrt und den Götterlohn empfangen, den in seligem Empfangen ihm die Liebe aufgespart. Bis den säumenden Aurora aus der Wonne Träume weckt und ins kalte Bad des Meeres aus dem Schoß der Liebe schreckt. Und dann den tragischen Tod der beiden geschildert und noch einmal ganz leise mit Schillers Glöckchen gebimmelt. Doch das Glück hab ich genossen und das schönste Los war mein. Mythen, diese aus der Zeit gefallenen Erinnerungsspeicher menschlicher Sehnsüchte, Brücken zwischen ewig und jetzt. Ich hatte vielleicht das Bild missbraucht, aber nicht Maren und Celia. Affären zu beenden war in der Regel ziemlich leicht. Wir wollen alle einzigartig und genauso gemeint sein und die Kränkung, dass es noch andere neben einem gibt, reicht zumindest aus. Es mag anders sein, wenn die gemeinsam verbrachte Zeit Jahre misst und dadurch bedeutsam mit gewichtig lastender Schwere in der Waagschale liegt, aber so zu Beginn, wenn einen das Verliebtsein ergreift, öffnet und verletzlich macht und der Blick verstellt ist vom eigenen Wünschen, dann schon. Natürlich gab es immer mal Auftritte verletzter Seelen. Ich verstehe das sehr gut. Glaube ich, aber bei mir war es anders. Ich suchte nicht die Frau fürs Leben, und das habe ich Ihnen auch nicht vorgespielt, sie mit falschen Versprechungen gelockt oder Ihnen Hoffnung gemacht. Warum es nie hielt, mich nicht hielt, es nach ein paar Tagen oder Wochen vorbei war, es war einfach so. Vorbildhalter vielleicht, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich diese Lebensform für mich für die einzig richtige hielt. Nein, ich hatte mir da keine Philosophie zurechtgelegt, die mich rechtfertigen sollte. Nie, nicht ein einziges Mal war ich richtig verliebt. Die Schönheit der Körper, der sinnliche Rausch, ja, das. Nichts anderes habe ich gesucht. Mein Großvater sagte immer, Rache ist Blutwurst. Nun, Frauen mögen die selten. Tja, meistens jedenfalls. Maren hatte Kiefer als Lieblingsmaler ausgegeben, so war ich überhaupt darauf gekommen. Maren hatte ich ebenfalls auf einer Vernissage, Celia passenderweise 5 Wochen später auf der Finissage der gleichen Ausstellung kennengelernt. Beide waren erkennbar fehl am Platz. Nicht, weil sie zu schön für das etwas trashige Ambiente waren, ihnen fehlte einfach die lässig gelangweilte Arroganz, mit der das Publikum auf solchen Partys umhersteht. Auch hatten sie sich interessanterweise beide die irrwitzigen Installationen ausgiebigst angeschaut, als erschließe sich diese Konzeptkunst durchs geduldige Betrachten. Anstatt sich wie die routinierten Kunstgänger mit der Miene verächtlicher Kennerschaft, die alles schon geblickt hat, intensiv dem billigen Weißwein zu widmen. Weißwein und Vernissage, auch so ein Thema. In irgendeinem ambitionierten Weinmagazin hatte ich mal gelesen, halten Sie sich auf einer Vernissage in der Nähe der Hydrokulturen auf, so entsorgen Sie das Gesöff des Kret. Ich habe leider noch nie Hydrokulturen auf solchen Veranstaltungen gesehen. Jedenfalls war es leicht gewesen, mit beiden ins Gespräch zu kommen, leicht hin zu plaudern, zu flirten, für sie etwas Wein, für mich Selters zu holen, den Abend in einer Bar zu beschließen und sie anschließend nach Hause zu fahren. Mehr als meinetwegen intensive Küsse sind für den ersten Abend tabu, eine meiner Regeln, nur eine Erfahrungswerte, wenn es auch hier, wie immer, Ausnahmen gibt. Auch eine Affäre will bedacht sein. Mit Maren hatte ich mich für den nächsten Tag verabredet, Kunsthalle und Anselm Kiefer. Naja, es funktionierte und machte Spaß. Und eine Wiederholung verfeinert das Ganze. Stutzig hätte ich werden können, dass Celia es wohl eindeutig darauf angelegt hatte, mich kennenzulernen und von sich aus auf die Kunsthalle kam. Nicht direkt, sondern über einige Schleifen, wo man sich treffen könnte, aber im Nachhinein auffällig zielstrebig. Sicher bin ich mir, dass sie nicht speziell auf Hero und Leander zusteuerte und ob sie überhaupt für Bilder sich begeistern konnte, schien mir zweifelhaft, hatte sie doch mehr dem Wohlklang der Worte sich hingegeben, denn der Betrachtung des Bildes, da sie beständig die Augen schloss, was sie sehr luzide aussehen ließ. Und jetzt stand ich wieder hier, von Sinica geleitet und nicht von einem eigenen Verführungsplan und wollte eine gänzlich neue Geschichte und kein noch so gelungenes Remake, keinen Abklatsch von etwas, kein geschicktes Neuarrangieren erfolgreich ausgetretener Muster. Aber diese Gedanken durchzuckten mich nur wie eine Ahnung von etwas, das kurz vor dem Bewusstsein steht und schon wieder versinkt, die Oberfläche nicht erreicht, denn diese Fläche, nein, diesen Raum, füllte Sinica. Erzähl mir etwas zu diesem Bild, hatte sie gesagt, sehr leise, gedämpft und ganz ernsthaft, war stehen geblieben, sodass ich sie leicht anstieß, in sie hineinlief, ich, dessen Blick in diesem bangen Moment auf dem Bild lag, aber doch getrieben war, daran vorbeizukommen. Ja, der Maler ist Anselm Kiefer. Und dann hatte ich mich wieder und fragte sie, wie betrachtest du Bilder? Sag mir, was du siehst. Sag du es. Wieder dieser Ton, dieser Ernst, der mir auffiel, den ich aber nicht zu deuten wusste. Gut. Was fällt dir zuerst auf? Das kleine Schiff, dass es aus Blei ist, ein Material größter Schwere. Blei, der Stoff der Alchemisten zur Transformation in Gold und Silber. Oder der rostrot glühende Himmel, die Oberfläche wie geronnenes Blut. Die schwarzen Silhouetten von etwas, das Land sein könnte. Oder zwischen dem Schiff und dieser, vielleicht Horizontlinie, wie aufgewühlt, aufgebrochen, ein weißbrodelndes Meer von Schwärze durchzogen, dass es von Menschen leer ist, die schwarzen, wie eine Wandinschrift der fast eingeritzten Schriftzüge des Meeres und der Liebe Wellen und Hero und Leander. Hero und Leander, wiederholte sie, als seien ihre Augen jetzt hier angekommen. Erzähl mir die Geschichte von Hero und Leander. Ich glaube, für Kiefer ist die gar nicht so wichtig. Ein paar eben Liebende und dann diese geschwärzte, von Nacht durchzogene Blutrot, diese aufgewühlte See, dieses kleine bleiernde Schiff. Erzählen Sie mir trotzdem? Ja. Hero und Leander sind Gestalten aus der griechischen Mythologie. Sie Priesterin der Aphrodite, Göttin der Liebe, Schönheit und Verführung. Er, folgst du einer Interpretation seines Namens, ein Mann aus dem Volk, dessen Eltern gegen eine Heirat sind, schwimmt Nacht für Nacht durch das trennende Meer zu ihr, geleitet von einer Fackel, ganz real, aber wohl auch Sinnbild leuchtender Liebe, in ihre wärmenden Arme, bis die Göttin Eos am Morgen ihre rosigen Finger spreizt, ein safranfarbenes Kleid über das Meer legt und er zurück muss. Und eines Nachts, im tosenden Sturm, erlischt die Fackel und er kommt um, so orientierungslos, ertrinkt im Meer. Die Liebe stirbt? Fragte sie so leise wie zuvor. Klang es ängstlich oder traurig oder nur nachdenklich, oder? Wohl nicht. Aber was ist mit der Liebe, wenn die Liebenden tot sind? Denn auch sie stürzt sich ins Meer, als sie hoffend und bangend seinen angespülten Leichnam am Strand entdeckt. Des Meeres und der Liebe Wellen, flüsterte sie. Ich stand hinter ihr, ihren Blick lenkend mit Worten und meinem zeigenden Arm dicht an ihr vorbei, und sie drehte sich in diesen Arm, stand vor mir, mein Arm zeigte immer noch auf das Bild, zeigte auf des Meeres und der Liebe Wellen, und sie küsste mich, sanft und nachdrücklich, wie als setze sie ein Siegel, drehte sich dann so, dass mein Arm sich um ihre Schultern legen musste, und auf ihr Komm gingen wir zu meinem Wagen und fuhren zu mir. Ich bin ja ziemlich ordentlich, vielleicht ein wenig pingelig, sehr zur Freude meiner Putzfrau Frau Postel, da wetteifern wir fast und hatten es beide nicht leicht, als Sinika bei mir einzog. Ich habe einmal einen Affen im Zoo beobachtet, Hagenbecks Tierpark natürlich, der eine Banane aß und der, als er diese aus der Schale gepult, ganz so wie wir es auch machen würden, was ja dadurch immer irgendwie menschlich aussieht und sie genüsslich verspeist hatte, die Schale nicht einfach wegwarf oder bewusst anders entsorgte, nee, er hat sie, während er sich etwas Neuem zugewandte, einfach aus der Hand gleiten lassen, als existiere sie für ihn nicht mehr. Genau das kann Sinika auch. Wobei das von ihr produzierte Chaos höchst wohnlich wirkt, wenn man es eindämmt. Denn wenn sie etwas liegen lässt, dann sieht es irgendwie ungezwungen, ja lässig aus. Während meine Ordnung oberflächlich wohl immer ein wenig kalt erscheint. Wer weiß. Oberflächen als die sichtbare Seite der Dinge. Ich hatte da bisher Kunst und Leben getrennt, was nicht wirklich stimmt, aber an Frauen hatten mich vor allem die Oberflächen interessiert und nun bekam ich meine Lektion. Maren meldete sich plötzlich wieder. Es begann mit einer Textnachricht, die sie mir schickte, eine Aufforderung, sich zu treffen, die ich freundlich ablehnte. Sie begann zu flirten, schickte mir Hinweise auf Kunst und Literatur, von denen sie annahmen, sie interessierten mich. Spielte auf intime Details aus unseren wenigen, aber heftig abgelaufenen Liebesnächten an. Sie mochte dramatische Inszenierungen und wollte immer irgendwie gerettet werden. Naja, mir war nicht wirklich klar, was sie sollte, was das sollte. Bei unserem letzten Treffen, als ich ihr das Ende eröffnete, hatte sie mir Wein ins Gesicht geschüttet und das nicht spontan. Sie hatte mein Glas genommen. Denn sie bevorzugte Weißwein und Rot passte einfach besser in ihr Drama. So sehe ich es zumindest. Sie schickte mir Verszeilen wie: Ach Schätzchen, könntest du schwimmen, so schwimm doch herüber zu mir. Drei Kerzen will ich dir anzünden, die sollen leuchten zu dir. Oder bald schwatzt er ihr von Liebe vor, von Martern und von Schmerzen, und sie widmet ihm ihr Ohr nebst einem Platz am Herzen. Dann veränderte sich der Tonfall ihrer Nachrichten. Es sei in meinem eigenen Interesse, ich sollte mich gefälligst melden. Sie könne sonst für nichts garantieren. Ich blieb dabei und reagierte nicht. Was sollte das? Drohte sie mir? Womit? Parallel dazu hatte Celia ihre Auftritte. Ich traf sie zu den unmöglichsten Zeiten, oder besser, ich traf auf sie. Keine Ahnung, wie sie herausgefunden hatte, wo ich wann sein würde, bei Geschäftstermin, auf dem Weg zum Tagungsraum, auf dem Weg zum Auto in die Tiefgarage, aber auch, als ich zum Bäcker ging, um Brötchen zu holen, und einmal sogar, als ich mit Sinika im Kino war, tauchte sie wie aus dem Nichts auf, als ich die Toilette verlassen wollte. Jedes Mal auf das Reizvollste zurechtgemacht, schien sie irgendeinen inneren Traum ablaufen zu lassen, und ihr Tick, in solchen Momenten die Augen zu schließen, eröffnete mir jeweils die Chance zu entkommen. Ich habe das als Verrücktheit abgetan, und nach etwa 3 Wochen hörte es so plötzlich auf, wie es begonnen hatte. Sie reizten mich nicht mehr. Irgendwie schien es vorbei zu sein. Natürlich hingen meine Blicke weiterhin an den Frauen, aber biologisch war ich mutiert. Keine Streuung des eigenen Samens mehr. Das Programm schien abgestürzt. Sinika. Nur noch Sinika. Verrückt. Und ich war glücklich. Und sie? Sie wollte einen Hund. Ich mag Hunde. Ich mag auch Katzen. Egal. Klar war das die Vorstufe zum Kind. Nestbautrieb, was weiß ich. Aber okay. Ich war dabei. Testete sie mich? Na und, sollte sie. Ich liebte sie und sie war wundervoll, voller Überraschung. Und ich bekam alles, und was ich wollte und mehr. Ihre Leidenschaft war konstant. Wäre sie verloren gegangen, wäre dieses hier eine andere Geschichte. Aber so? Natürlich war es ihr Körper, ihr wundervolles Haar, ihre Gesten und Blicke, der Klang ihrer Stimme. Aber jeder weiß, dass ein solches Empfinden auch umschlagen kann ins Gleichgültige oder ins Gegenteil. Ich aber lernte, dass bei aller Voraussetzung der Oberfläche für mich ein Aufgehen im Anderen, das Gefühl des Einswerden, des Einsseins, dieses unbedingte Ja, wohl das war, was ich immer gesucht habe. Alle Umwege sollten dahin führen, hinter die Oberfläche zu kommen. Ich, ein die symbiotische Verschmelzung Suchende, das bin ich wohl auch. Rare, kostbare Momente sind das, die man ewig und ewig sucht. Manchmal beim Sport, beim Golf, der perfekte Schlag, mit Siegeswillen zwar, der nichts erzwingen kann, eher aus der vielbeschriebenen Demut heraus, ein glückliches Erleben, lange erwartet und dann plötzlich da, die Trennung von Ich und Welt, aufgehoben. Ein schwebendes, glückliches Sein, losgelöst, vollkommen im Moment. Und immer, immer, noch einmal, noch einmal. Ist das männlich? Und alle Lust will Ewigkeit? Sinika? Sie kann gänzlich Ekstase sein, rückhaltlos, ohne jede erkennbare Sicherung, wie ich es bei keiner Frau vorher erlebt habe, aber sie ist dabei, das habe ich lange nicht gesehen, ganz bei sich. Sie selbst steht im Zentrum ihrer Lust, sie geht nicht auf in etwas, verschmilzt nicht, sie ist stets eins mit sich. Braucht sie mich? Sie braucht mich nicht. Vielleicht ist das nicht wahr in ihrer Wahrheit, sicher, sie würde das lächelnd leugnen, und an diesem wissenden Lächeln könnte ich mich schon wieder verlieren oder daran verzweifeln, je nachdem. Wollen wir also Unterschiedliches? Wahrscheinlich und egal, so wie es ist. Alles war wunderbar, bis auf die Aktion von Maren und Celia, aber dabei dachte ich mir nichts weiter, bis sich vor einigen Tagen Sinikas Verhalten änderte. Da lag irgendein Schatten auf ihr, kam eine dunkle Seite zum Vorschein, deren Ursache ich nicht ergründen konnte, etwas wie ein auf ihr lastende Schwermut, etwas Auszehrendes. Ja, was? Nein, im Sender sei alles okay. Nein, die Programmreform wehrte ihre Arbeit eher auf. Nein, alles okay. Und doch war sie so ernst, wie ich sie sonst nicht kannte, sprach mit dieser leisen Stimme, so als stünden wir wieder vor dem Bild Hero und Leander, und sie frage mich, ob die Liebe stürbe. Ein paar Tage später eröffnete sie mir, sie wolle zum Arzt, aber sie wolle nicht, dass ich sie begleite, wolle nicht sagen, was für eine Untersuchung da anstand. Nichts davon, nur dieser niederdrückende Ernst, der da war und manchmal ein sich unbeobachtet glaubender Seitenblick aus ihren dunklen Augen, den ich in diesem Glauben ließ. Verzweifelt vielleicht sah er aus, der mich hilflos und ängstlich daneben sitzen ließ. Ich hatte vorgehabt, das anhaltend schöne Wetter zu nutzen, hatte mir die Termine so gelegt, dass ein freier Nachmittag heraussprang, hatte mich darauf gefreut, einmal wieder auf der Außenalster zu schippern. Es war einfach großartig, vor dieser Kulisse seine Bahnen zu ziehen, den Elementen ausgesetzt zu sein, die Geräusche der Stadt und das Plätschern des Wassers am Bug und das leise Gurgeln im Heckspiegel. Und nun diese Situation. Ich fuhr trotzdem, auch wegen der Gelegenheit, den neu entstandenen Piraten meines Freundes Hinrich zu testen, ein Angebot, das mich ehrte, so dass ich meine alte 470er Jolle am Steg lassen konnte. Ich takelte das Schiff auf, das erstklassig in Schuss war, komplett renoviert, das Holz glänzte im warmen Braun, alle Schoten waren neu, die Segel ein einziges leuchtendes Weiß und stachen See, wie man so sagt, auch wenn es nur hinaus auf diesen kleinen Binnensee ging, erhoffte mir ein wenig zur Ruhe zu kommen, die Situation zu bedenken. Nicht ganz einfach, das Schiff alleine zu segeln, aber mit genügender Segelerfahrung doch machbar. Vorbei an Stefan Balkenhuls, auf dem Wasser stehenden Mann, der die Arme in die Hüften gestemmt in die Ferne blickt und auch nicht weiß, was die Zukunft bringt. Oder doch? Kreuzte ich bei recht kräftigem Wind hinaus Kurs Kennedy-Brücke, ging einen Schlag auf Raumschotkurs, um dann mit achterlichem Wind Richtung Literaturhaus zu laufen, da er bei immer die ein oder andere Böe meistern, so dass meine Aufmerksamkeit dem Schiff und den Wellen galt, auch wenn meine Gedanken immer wieder zu Sinica flossen und ich keine rechte Ruhe fand. Das Revier hat so seine Tücken. Der Wind wird durch die Bebauung am Alsterufer unterschiedlich gebremst, umgelenkt oder sogar abgedeckt, schießt beschleunigt, böig durch Bebauungslücken, Straßenschluchten die Binnenalster, fällt plötzlich mit wehender Wucht auf die Wasserfläche, so dass man Wind und Wellen stets gewahr sein sollte, um nicht Gefahr zu laufen zu kentern. Ich hatte mein Mobilfon mitgenommen, wasserdicht verpackt. In Sorge um Sinica, um für sie erreichbar zu sein, hatte es in der Seitentasche der Hose gesteckt, in der Hoffnung, ich würde die Vibration eingehender Nachrichten spüren, falls mir der Klingelton entgehen sollte. Ja, ich spürte sie. Es war eine Textnachricht, aber von Maren. Solltest du nicht auch die Variation des Hero- und Leander-Themas von Grillparzer kennen? Denn Freund, die Jungfrau, die dich jetzt erfüllt, ist Priesterin und hat an diesem Tag gelobt, dem Manne sich auf ewig zu entziehen. Und streng ist, was ihr droht, wenn sie's vergaß, und was dem Manne, der's mit ihr vergessen. Sinica hat Celia und mir gelobt, dich zu verführen und dann fallen zu lassen wie du uns. Des Meeres und der Liebe Wellen, sie schlagen hoch. Maren. Ich brauchte mehrere Anläufe, um die Nachricht zu lesen, legte das Schiff endlich in den Wind und las erneut. Die Segel schlugen und knallten, das Schiff gierte und driftete aus dem Wind und ich las erst verständnislos und korrigierte das Boot und las dann wütend und schließlich nur noch besorgt und mit einer aufkommenden Angst, die sich meiner bemächtigte, dass ich befürchtete, in Panik zu verfallen. Ich versuchte, Sinica zu erreichen, aber es sprang jedes Mal die Mailbox an. Ich hörte ihre wie lächelnd klingende Stimme, die mich leichthin zu einer Nachricht ermunterte, was mich nicht im geringsten beruhigte. Im Gegenteil, und dann holte ich die Schoten dicht und lufte an, ging durch den Wind, fiel von ihm ab, bis ich ihn genau von Achtern hatte und meine Segel im Schmetterling standen und nahm so Kurs zurück zum Steg. Da sah ich meine Jolle vom Bootssteg ablegen, die 2521 rot im Segel leuchten, ohne gesetzte Fock und gegen den Wind auf mich zu kreuzen. War das Sinica? Oder Hinrich? Nein, Maren? Was zum Teufel wurde hier gespielt? Mit kleinen kurzen Schlägen kreuzte mein Boot auf mich zu. Ja, es war Sinica. Und es hätte alles gut gehen können, wenn, ja, wenn. Mit ihrem letzten Schlag, bevor sie das Boot in den Wind schießen ließ, kreuzte sie auf meine rechte Seite, auf der ich das Großsegel stehen hatte, und da ich schnell und direkt an ihre Seite wollte, bot sich das Manöver einer Halse an. Ja, ich war zugegebenermaßen nicht ganz bei der Segelsache. Meine Augen suchten auf Sinikas Gesicht, einen Ausdruck zu lesen, eine Aufklärung, was das Ganze sollte. So hielt ich Ausschau, mehr gebannt als aufmerksam, und so bekam ich, als der Pirat mit dem Heck durchs dem Wind ging, den Baum des Großsegels an den Kopf und flog über Bord. Wie hinweggefegt, klucks und weg. Aber da kam Sinica. Ich war aber nur kurz weggetreten, trug natürlich zur Sicherheit eine Schwimmweste, nur bäuchlings im Wasser liegend. Da geht man zwar nicht unter, aber naja. Ich hörte sie meinen Namen schreien, fühlte, wie sie an mir zerrte, mir ins Gesicht schlug, auch tauchten wir beide unter und wieder auf, und dann hielten wir uns in den Armen, wellenschlagend Wasser treten. Mein Schädel dröhnte, ich spuckte Wasser, es musste raus. Was ist mit des Meeres und der Liebe Wellen? Was ist mit Celia und Maren? Ja, schrie sie, trat das Wasser, dass es schäumte. Scheiße, ja, aber ich liebe dich. Sie wissen nicht, wo Sie beginnen sollen? Nun, Herr Möck, wir wurden von Passanten am Ufer alarmiert, und bei einem solchen Unfall, da müssen wir schon ermitteln, ob hier ein Verschulden eines Bootsführers vorliegt. Finden Sie nicht, dass es ein wenig erklärungsbedürftig ist, wenn Frau Sartori, Ihre Freundin, wie Sie sagen, Sie nach Zeugenaussagen salopp gesagt über den Haufen fährt? Ihre Zeugen müssen keine Segler gewesen sein. Es gab keine direkte Kollision. Der Pirat gehört, wie bereits gesagt, meinem Freund Dr. Hinrich Möller, Rechtsanwalt bei Möller, Schlickert und Selch. Sie kennen die Kanzlei vielleicht, alter Hamburger Advokatenadel. Er hat mir das Boot zur Probefahrt überlassen. Der entstandene Sachschaden scheint mir so gering zu sein, dass er leicht behoben werden kann. Einige Kratzer durch das Auflaufen ans Ufer. Das werde ich selbstverständlich regeln. Mit Anwälten. Auch wenn sie Freunde sind, sollte man diesbezüglich nicht spaßen. Der 470er wurde von anderen Seglern eingefangen, also ist hier eigentlich auch alles in Ordnung. Herr Möller haben wir schon verständigt, er hat ihre Angaben bestätigt. Zum Unfall kann ich sagen, dass in den Kollisionsvermeidungsregeln für die Außenalster ja festgelegt ist, rechts vor links, le vor louf. Ich hätte also ausweichen müssen. Frau Sartori hat mir keine Vorfahrt genommen oder mich über den Haufen gefahren, wie Sie sagen. Es war meine Unachtsamkeit bei der Halse. Ich war einfach zu besorgt, zu konzentriert auf die Nachricht, die sie überbringen wollte. Wir hatten da kein Zeichen abgemacht. Sie kennen die griechische Mythologie? Wenn das falsch gesetzte Segel gehisst ist, nur weil man zu schnell und unachtsam die fremden Gestaden verlässt, und die fatalen Auswirkungen, die das in der Geschichte hat? Nein, ich habe nur sie und nicht genügend auf mein Boot geachtet, so dass mich der umschlagende Baum ins Wasser schickte. Ging ja nochmal gut. Ich war wohl nur kurz weg. Da sind ja andere schon von erschlagen worden oder in ihrer Bewusstlosigkeit ertrunken. Glück gehabt, oder eben diese wunderbare Frau, denn da war sie ja schon neben mir und hat mich, wenn auch nicht rausgeholt, so doch auf die richtige Seite gedreht. Ich denke auch, Sie haben Glück gehabt. Ich glaube, dabei können wir es bewenden lassen. In Ordnung, Herr Möck. Was, wenn ich fragen darf, ist das für eine Nachricht gewesen, die sie Ihnen auf diese Weise überbracht hat? Eine freudige